Jetzt haben wir aber eben ein anderes Problem. Wir haben nicht zu viele Menschen, die dann in Arbeitslosigkeit gehen würden, zumindest strukturell kurzfristig, bevor sie was anderes machen können. Sondern wir haben einfach zu wenig Menschen. Und das heißt ja, diese Produktivitätssteigerung könnte dann dazu führen, dass wir eben Wohlstand erhalten können oder ausbauen können. Dafür wäre KI richtig. Und deswegen, das ist ein Grund, warum ich hoffnungsvoll bin, dass wir diesmal bitte so vernünftig sind, uns darauf zu konzentrieren und nicht wieder nur die Bedenkenträger und die Regulierungswütigen, was man alles nicht da machen darf, dass wir da wieder unsere Rede verschwenden, sondern zu sagen, Leute, was ist möglich und lass uns das ermöglichen und dann lösen wir auch unsere Probleme.
Sagt der Wirtschaftshistoriker und Unternehmensberater Professor Clemens Skibitzky. Ich habe mit ihm über eine Welt im Wandel gesprochen, über den digitalen Umbruch und darüber, wohin uns die künstliche Intelligenz wohl führen wird. Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Und was ist zu tun, damit Deutschland den digitalen Wandel erfolgreich gestaltet?
Wirtschaftliche Freiheit, der Podcast für Wirtschaftspolitik.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Clemens Skibitzky. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Schönen Gruß aus Köln.
Ja, wir wollen heute über den digitalen Wandel sprechen und über die Bedeutung der künstlichen Intelligenz. Aber wenn ich schon mal das Glück habe, einen Experten mit wirtschaftshistorischem Hintergrund hier zu haben, dann würde ich gerne etwas allgemeiner einsteigen und Sie mal fragen, wie bewerten Sie denn die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation? Ist ja doch einiges los in Deutschland und in der Welt. Wie schätzen Sie das ein? Mal unabhängig jetzt von der Digitalisierung, da kommen wir dann später drauf.
Ja, die Digitalisierung ist definitiv der tiefe Strukturwandel, durch den wir gerade gehen und für den sind wir auch nicht gut aufgestellt, aber es ist natürlich nicht nur die Digitalisierung, sondern eben auch viele andere Faktoren, die zumindest so ziemlich alle Studien und Befragungen, die wir jetzt dazu sehen, die die wirtschaftliche Lage halt nicht sehr gut einschätzen und die Aussicht nicht sehr gut einstellen. Besonders war es ja diese Einschätzung des Internationalen Währungsfonds, der dann Deutschland quasi als das einzige der großen Industrieländer mit einem Negativwachstum festgestellt und die Aussichten auch schlecht, sieht auch die Aussichten schlecht. Und wir sehen es ja in verschiedenen anderen Faktoren auch. Das Nicht-Einwandern der Fachkräfte, das Auswandern von Fachkräften, das Nicht-Investieren, dass die Investitionen im Ausland gesucht werden und dass wir jetzt gerade überall gigantische Subventionen verteilen müssen, damit überhaupt Standortinvestitionen hier getätigt werden. Das sind natürlich alles keine guten Zeichen und das kann man auch nicht schönreden, auch wenn es einige gerne anders hätten.
Ist es denn aus Ihrer Sicht was Einmaliges, was ganz Neues oder hatten wir sowas in der Vergangenheit auch schon?
Nein, das gibt es natürlich immer wieder und das, ich hoffe auch, dass wir das wieder erkennen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Man muss aber gar nicht so weit jetzt in die Wirtschaftsgeschichte schauen. Das hatten wir letztes Mal vor den letzten 25 Jahren schon mal. Wir wurden ja schon mal von The Economist da zum kranken Mann Europas, zum Wachstumsschlusslicht und so weiter gekürt, verkrustet, überkommen, nicht wettbewerbsfähig, wie es früher war. Das war von 99 an und dann hatten wir ja dann in der Schröder-Fischer-Regierung, die haben wir dann eben festgestellt, dass die Kassen leer sind und sie was anderes machen müssen und haben dann eben die letzten Strukturreformen eigentlich gemacht, eben diesen Entfesselung des Arbeitsmarktes, Reformen in der Rentenversicherung. Und da muss man leider sagen, die Nachfolgeregierung hat dann von diesen Reformen profitiert. Das Wirtschaftswachstum kam, wir sind wieder da rausgekommen und das auch, muss ich sagen, zumindest weitaus stärker, als ich es damals erwartet habe. Das heißt also so die wenigen Reformen, die passiert sind, haben nämlich schon einen großen Effekt gehabt und uns ging es ja gut. Und viele sagen ja, uns geht es ja auch heute noch gut, aber uns geht es halt heute gut aufgrund der Entscheidungen der Vergangenheit. Und wir müssen ja mal sehen, wie schafft man den Wohlstand der Zukunft. Und da sieht es ja nicht so gut aus, weil halt eben viele Dinge nicht passiert sind, die Investitions- und Angebotsbedingungen haben. Und man sagt, hier möchte man unbedingt hingehen, um hier zu investieren und Wohlstand zu schaffen. Mhm. Das ist leider, wir haben zu lange von der Substanz gelebt. Das ist halt, muss man sagen, eigentlich seit den Hartz-IV-Reformen substanziell nicht viel passiert.
Gut, da kann ich schon mal sagen.
Auch nicht in der digitalen Transformation. Das muss man sagen, ja.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wann das genau war, 2013 oder sowas hat ja, oder 2011, ich weiß nicht, 2013 hat es ja Frau Merkel damals gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Mhm. Und da muss man sagen, da hat sie damals natürlich in der digitalen Community schon das eine oder andere Schmunzeln erzeugt. Aber man kann das natürlich trotzdem zu dem Zeitpunkt feststellen. Das finde ich auch gar nicht schlimm, weil für den Großteil der Bevölkerung ist das ja auch so. Denn wir haben was anderes erlebt. Ich bin auch doppelt so alt wie das Internet. Aber man muss ja sagen, dann 2021 abzutreten und keinen für mich zumindest nachvollziehbaren, klare Standortstrategie zu haben, wie wir dieses digitale Neuland erobern. Das ist dann ein bisschen unter den Erwartungen.
Also bei der Einschätzung der letzten 20 Jahre, da haben wir schon mal komplette Übereinstimmung, Sie und ich. Also würde ich Ihnen komplett zustimmen. Ich nehme mal das Positive mit daraus. Sie haben gesagt, dass die Reformen, die ja damals moderat ausgefallen sind, das waren jetzt ja nicht komplett umstürzende Reformen, aber selbst die haben gereicht, um Deutschland wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und insofern ja, haben wir zumindest, wenn wir das mal für die jetzige Situation mitnehmen, können wir sagen, also wenn man reformiert, wenn man das Richtige tut, dann können wir auch aus dieser Phase des Wandels wieder als Gewinner hervorgehen oder zumindest gestärkt hervorgehen. Aber da schließen wir dann gleich mal an das Thema digitale Transformation an. Wo stehen wir denn da jetzt? Was würden Sie sagen? Also Sie haben eben gesagt, die letzte Regierung, die hat eigentlich nichts gemacht. Jetzt haben wir schon seit rund 2 Jahren eine neue Regierung. Ist ein bisschen was vorangekommen? Wo stehen wir am Anfang, in der Mitte? Am Ende wahrscheinlich noch nicht, ne?
Also ich habe nicht gesagt, dass wir nichts gemacht haben. Sie haben halt irgendwas gemacht mit Digitalisierung. Ich habe ehrlich gesagt in das Strategiepapier der heutigen Regierung gar nicht mehr reingeschaut, weil ich saß auch diese 5 Jahre im Beirat Junge Digitale Wirtschaft bis 2018. Und ich habe mir die damalige Digitalisierungsstrategie angeschaut, was mich da gewundert hat, dass da alles Mögliche steht, was sie eigentlich tun wollen. Aber was mir fehlt, ist eine Beschreibung und ein einheitliches Verständnis von dem, was da eigentlich gerade passiert. Was ist denn Digitalisierung? Und das ist übrigens, wenn Sie mich fragen, wie weit das ist, jede Studie, die ich dazu sehe, ja, da sehen dann immer so schöne Schlagzeilen. Deutscher Mittelstand, weiß ich, oder Großunternehmen, gut oder schlecht aufgestellt für Digitalisierung. Und dann gucke ich mir immer ganz interessiert an, wie die denn Digitalisierung definieren oder an welchen Kriterien die das festmachen. Und ich bin ja eben seit 15 Jahren auch begleite ich in verschiedensten Formen als Unternehmensberater, als Speaker, als Investor, als Gründer durch den digitalen Wandel. Und ich stelle immer fest, dass in nahezu jedem Unternehmen, mindestens in der Führungsetage, ein einheitliches Verständnis von dem, was denn überhaupt digitaler Wandel und damit notwendige digitale Transformation überhaupt ist, fehlt. Und das ist natürlich dann kann es ja eigentlich auch nicht passieren. Also dann kann ja auch kein richtiges Ziel und Strategie rauskommen. Ich kenne wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Unternehmen, wo ich sage, wow, die haben das richtig, richtig gut verstanden. Und es fängt eben an mit der Erkenntnis und des Annehmens der Situation. Erst wenn ich weiß, worüber ich rede und wir alle über das Gleiche reden, können wir überhaupt erstmal Ziel und Strategie entwickeln. Insofern, Frage, wo sind wir da? Gemessen an meiner Definition. Und ich nehme jetzt nur die gröbste und kürzeste da, dass wir eben, wir sind also der Übergang vom Industriezeitalter mit seinen Wertschöpfungsketten, mit seinen Hierarchien und seiner Push-Kommunikation in Einrichtung, das Massenkommunikationsalter ist da abgelöst vom Netzwerkökonomie-Zeitalter. Und wir sprechen alle von der Macht der Daten. Ja, alles, jedes Ding und jeder Mensch mit seinem Smartphone und seinem selbstfahrenden Auto kann senden, empfangen, links, rechts Informationen hochsenden. Die können halt über Algorithmen eben gesteuert und gematcht werden. Und dadurch haben wir eben völlig neue Prozesse in einer Netzwerkökonomie. Das bedeutet halt, wir müssen jeden Prozess, der richtig war für die Welt, der hintereinander gelagerten Wertschöpfungsketten, der Hierarchien und so weiter, hinterfragen, ob er noch die beste Möglichkeit ist. Und das sehe ich halt nicht. Also Digitalisierung ist definitiv nicht das Gleiche wie vorher nur in digitalen Kanälen machen, sondern eben die beste Lösung suchen. Und die Unternehmen, die dieses digitale Zeitalter erobern, die nutzen halt sehr stark diese Netzwerkökonomie. Das heißt, also ökonomisch würde ich es immer definieren als die gesunkenen Transaktionskosten, eben das Suchen, Finden der anderen Seite, ob das intern oder extern ist, ob es um die andere Marktseite Menschen sind, die bei mir arbeiten wollen oder denen ich was verkaufen möchte oder so etwas. Ja, das nutzen die halt nicht aus. Und was hat die Regierung hat nur einen Anteil daran, aber dazu die Europäische Union auch noch und die Unternehmen ja auch. Und ich nehme nur einfach das böse Fazit, dass wenn wir die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt im Industriezeitalter waren und immer noch sind und damit auch, kann man ja sagen, erfolgreich sind, mit unserer auch sehr positiven Struktur, diese Hidden Champions, diesen breiten Mittelstand, dann muss man sich fragen, naja, sind die aber auch für die Wertschöpfungstreiber des digital vernetzten Zeitalters gut aufgestellt? Und da würde ich sagen, nein. Ganz einfach. Und wenn wir jetzt mal auf die Politik rübergehen, also wie gesagt, ich kriege im Moment auch viel mit, wenn man jetzt irgendwie sagt, man müsste das und das und das tun oder das ist nicht gut, dann kommen sofort die Gegner an und sagen, ja, aber die Vorgängerregierung, ja, das ist alles richtig, ich habe auch gerade beschrieben, da ist das nicht angepackt worden. Ich kann aber heute nur, die heute agieren können und handeln können, die kann man ja nur kritisieren, weil die anderen, das ist alles vergossener Wein, das ist vorbei. Und damit müssen wir halt leben. Und deswegen ging es jetzt darum, für mich fängt es an, vor allen Dingen im Mindset, wir sollten mal aufhören, die ganze Zeit über Regulierungen nachzudenken. Wir haben das mit den Daten erlebt, mit der Datenschutzgrundverordnung, dann mit der Urheberrechtsreform. Jetzt sind wir schon gerade wieder bei Regulierung der künstlichen Intelligenz dran, obwohl das gerade erst neu ist. Wir sollten mal einen anderen Blickwinkel haben und nicht als erstes darüber diskutieren, wie wir denn die Erfolgreichen, die da vor allen Dingen aus USA und Asien kommen, wie wir die denn bitte eindämmen und einhegen und so weiter, sondern erste Frage stellen, haben wir alle verstanden, was die Werttreiber des digital vernetzten Zeitalters sind, warum diese Champions so erfolgreich sind? Und dann uns ganz klar fragen, wie kann die Politik denn ordnungspolitische Rahmenbedingungen setzen, damit das eben hier entsteht und nicht woanders hingeht. Mhm. Sonst sind wir auf dem Weg, ja, man muss es einfach so nüchtern ziehen. Ja, vor 20 Jahren gab es den Lissabon-Prozess in der Europäischen Union. Wir wollten die mit dem Anspruch, die wettbewerbsfähigste Region der Welt zu werden. Und seitdem sind wir nur in Relation zu anderen Regionen schwächer geworden. Und für die Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters haben wir uns nicht gut aufgestellt. Und das fängt eben in diesem Mindset an, das fängt mit der Erkenntnis an und nicht dieses, wir sind aber ein reiches Land und wir haben auch tolle Werte und. Der Rest der Welt bleibt ja eben nicht stehen. Und wir müssen erkennen, dass wir eben für diese Wertschöpfung nicht richtig gut aufgestellt sind. Hm. Das wäre der erste Punkt, wo wir anfangen sollten.
Okay, gut.
Und die Erkenntnis fängt ja dann noch an, dass wir dann auch Leute dazusetzen, die eben auch das verstehen und wollen. Und da sehe ich auch, da haben wir natürlich naturgemäß viele, die natürlich nicht unbedingt das digital von der Zeit so fühlen, weil sie nicht einfach groß geworden sind. Sie müssen aber eben da reinführen.
Gut, also jetzt haben Sie schon eine ganze Menge Punkte gesagt, ne? Also sowohl für den Privatsektor als auch für den Staatssektor, aber insgesamt haben Sie als Diagnose eigentlich schon mal gestellt, wir sind vom Mindset her nicht so richtig aufgestellt, ne? Also wir haben nicht die richtige Herangehensweise, ne? Einfach ein bisschen mehr Offenheit zeigen dafür und nicht zuerst gucken, wie kann man regulieren, um dann zu gucken, was man noch draus machen kann, sondern eher andersrum, ne?
Also ja, und Regulierung ist ja nicht an sich falsch, es geht ja nicht um nicht regulieren oder es geht darum, richtig zu regulieren, ordnungspolitische Rahmenbedingungen zu setzen. Darum geht es ja. Und Strukturbrüche haben immer etwas zu tun mit natürlich Auslaufen der alten Regeln. Mhm. Ja, und das war im 19. Jahrhundert so, wenn wir uns heute die reichsten Menschen der Welt anschauen, das sind ja alles Menschen, die eigentlich im Prinzip digitale Infrastruktur über Plattformen und so etwas und Software und Hardware geschaffen haben. Mhm. Ja, die eben die Elon Musk, die Zuckerbergs, die Bill Gates, Jeff Bezos dieser Welt, die haben die Umbrüche. Vor 120 Jahren waren das halt die Eisenbahn- und Stahlbarone. Ja. Es gibt immer die diese ersten, sehr oft hat es mit Infrastruktur, mit Mobilität, damit Kostensenkung, also vor allen Dingen Transaktionskostensenkung, früher im Transport, heute eben im Suchen, Finden einer Marktseite, ja, die uns Infrastruktur gegeben haben. Also das ist dann immer der normale Zustand, die muss man auch erstmal lassen. Wenn man diese sofort vorne wegreguliert, dann entsteht das halt nicht. Man kann dann im Laufe der Zeit, kann man dann eben die schlechten Seiten daran versuchen, eben wieder zu korrigieren. Aber nicht von vorne herein alles erstmal verhindern, was da irgendwie neu ist.
Wir kommen gleich noch ein bisschen intensiver zum Thema künstliche Intelligenz. Aber vorweg mal, wenn wir über Regulierung sprechen, ich stelle fest, dass oftmals die Warnung auch direkt aus dem Lager derjenigen kommt, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Also ich erinnere so vor 5, 6, 7 Jahren, da gab es mal eine ganze, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein paar hundert waren, aber ich glaube, es waren eher ein paar hundert als ein paar Dutzend, die davor gewarnt haben, wenn man das nicht vernünftig reguliert, dann könnten wir in ein paar Jahren Waffensysteme haben, die wir nicht mehr kontrollieren. Ich weiß nicht, ob Sie das auch noch erinnern. Jetzt gab es auch wieder aus dem Lager derjenigen, die eben sich mit künstlicher Intelligenz besonders gut auskennen, die gewarnt haben, da kommt was, was wir im Zweifel nicht mehr bändigen können. Übertreiben die? Haben die ein Eigeninteresse, das wir nicht kennen? Oder wie würden Sie das einschätzen, dass gerade diejenigen, die sich besonders gut auskennen, oftmals den Zeigefinger heben und sagen, da brauchen wir Regulierung?
Naja, also es ist ja richtig, wenn man sich tief mit etwas beschäftigt, dann wird natürlich auch klar, dass man eben auch die andere Seite der Medaille dabei sieht. Und die Frage ist nur, Regulierung hin und her. Nochmal, es geht darum, das richtig zu machen. Und wer soll es denn regulieren? Also ich sehe das so ein bisschen, wir haben gerade da wirklich eine unglaubliche Entwicklung mit unglaublich tiefen Veränderungspotenzial. Das ist schon so. Ich finde, so am ehesten ist der Vergleich mit der Atomkraft so ein bisschen. Ja? Also da ist halt klar, da kann ich mit Waffen produzieren, ich kann aber eben auch die friedliche Nutzung, die wir dann eben da weltweit haben. Und dann haben wir da versucht, wir können ja nur globale Lösungen. Es wäre ja völlig falsch hier irgendwie. Also wenn die Europäer jetzt auf die Idee kommen, jetzt hier wieder zu regulieren, dann schießen sie sich nochmal ins Aus. Das ist natürlich ein weltweites Thema. Ja, und da muss man, so wie wir das damals hatten, von Atomwaffen, Sperrvertrag und internationale und wer darf kein, also wer soll überhaupt nicht rankommen an solche, an solche Möglichkeiten. Das haben wir ja alle schon mal in dem Kontext eben Kernenergie schon mal durchgespielt. Ich glaube, andere Möglichkeiten haben wir nicht, nur dass es halt hier viel schneller geht. Wir werden das nicht aufhalten, nur dass es hier, glaube ich, auch viel, viel schwieriger zu kontrollieren ist, ja, weil sie eben damals auch schon, da brauchte man schon extremst viel Know-how. Und jetzt geht das ja, ja, es ist halt viel verfügbarer. Mhm. Aber es ist wirklich, es ist ein faszinierendes Thema. Ja. Es laufen ja auch gerade diese Klagen in den USA, wo eigentlich dann die KI-Unternehmen dann ja, verklagt werden. Sie hätten sich quasi, indem sie das ganze Internet zum Lernen genutzt hätten, das gesamte Wissen der Menschheit eben mal angeeignet. Mhm. Ja. Man muss sich aber eben auch fragen, vielleicht werden wir in 50 Jahren, könnt ihr euch noch erinnern, die Zeit, als der man so Urheberrechte hatte von früher, also ja, das ist ja auch, wir haben das ja auch hier vor ein paar Jahren in der EU erlebt mit dieser Urheberrechtsreform, das war ja schon problematisch, ja, weil da wurde eigentlich so getan, also man hat eigentlich das Rechtssystem versucht, also aus den Zeiten von 3 Fernsehsendern oder so etwas und ein paar Verlagen zu übertragen auf die Welt des Internets, wo quasi im Prinzip jeder die Medienstruktur eines gesamten Medienhauses in seiner Hosentasche hat und das immer verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette hinübergeht. Das ist schon sehr komplex und schwierig. Und jetzt haben wir es nochmal auf einer völlig anderen Liga. Ja, also da was zu regulieren, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich wüsste A nicht, wie, weil wir erst am Anfang der Entwicklung stehen mit unglaublich vielen Potenzialen in positiver und negativer Hinsicht. Und wer sollte es denn regulieren? Und bitte nicht jetzt wieder einen Alleingang.
Ja, okay, also Regulierung international, global am besten. Kommen wir ein Stück wieder zurück auf die nationale Ebene. Wenn Sie jetzt eine Empfehlung hätten oder einen Wunsch hätten an die deutsche Politik, was sie machen kann, also was wäre so eine Sofortmaßnahme? Machen wir nur ein Thema. Was würden Sie sagen? Was wäre das? Was wäre Ihr größter Wunsch im Bereich Digitalisierung?
Sich hinsetzen, das Potenzial verstehen und dann unsere aktuellen, ohnehin laufenden Probleme versuchen damit zu lösen. Und ich sehe da schon sehr viel Potenzial. Wir haben ja seit Jahren den demografischen Wandel, der läuft. Und das ist da wirklich das Schlimme, weil Demografie ist nun mal eigentlich das Beste zu prognostizierende die Variable, die wir überhaupt haben. Also nichts ist eigentlich so einfach wie das vorherzusagen. Und da haben wir eben, das haben wir eben gemerkt, das haben wir einfach vor sich herlaufen lassen, haben immer noch, obwohl wir eines der größten Einwanderungsländer der Welt sind, kein Einwanderungsgesetz. Das ist einfach nur extremst peinlich für alle politischen Generationen da. Und also das demografische Problem, also diesen Fachkräftemangel, könnten wir zumindest versuchen anzugehen damit. Und ich sehe eigentlich das größte Potenzial in der Bildung. Uns fallen ja, auch da haben wir natürlich nicht nur Fachkräftemangel, sondern wir haben natürlich auch Defizite in dem, wie wir eigentlich im digital vernetzten Zeitalter dort umgehen. Welche Rollen haben wir dort? Was wird da eigentlich vermittelt? Wie wird es vermittelt? Von wem wird es vermittelt? All das hat ja völlig neue Möglichkeiten. Ja, das meinte ich auch vorhin mit, es geht nicht darum, das Gleiche wie vorher zu tun. Es geht nicht darum, dass die gleichen Lehrer jetzt das Ganze irgendwie über Online-Tools vermitteln. Ja, sondern Leute, also übertrag doch nicht nur einfach deinen Klassenraum ins Digitale. Da sind Menschen, die sind da auf YouTube, die können viel, viel besser erklären als wahrscheinlich 90% oder 95% der Lehrer. Mhm. Und das ist nicht böse gegen die Lehrer gemeint. Die können aber was völlig anderes, das vor Ort sein, dass die jeweiligen Individuen verstehen, eher so Coaching, betreuen, müssen wir nicht da völlig neu nachdenken. Und da sehe ich halt wirklich große Potenziale. Heute haben wir sehr viel Unterrichtsausfall und wir betonen seit Jahrzehnten, dass Bildung, dass es ja so wichtig ist und dass es doch darum geht, zu individualisieren. Jedes Kind und jeder Mensch braucht seinen individuellen Lernfortschritt, seine individuellen Interessen und dann eben mit die gleichen Methode für alle ist ja eben sehr, sehr schwierig. Davor reden wir seit Jahren und hier sehe ich gerade in KI eine der größten Lösungsmöglichkeiten, die wir da eben haben. Kombinieren wir das Ganze mal. KI zur Aufbereitung des individuellen Lernstoffs und des Verstehens und des Abprüfens des individuellen Wissensstandes und der Weiterentwicklung und welche Lernmethode bei jemandem funktioniert. Jetzt paaren wir das noch bitte mit Virtual oder Augmented Reality und schon haben wir eine völlig andere Vermittlung von Aufgaben. Ja, und wenn ich so an meine Schulzeit denke, oder auch, ich war jetzt auch 15 Jahre Professor auch an der Fachhochschule, da hätten wir völlig andere Möglichkeiten. nehmen wir mal nur, ich bin halt so ein Geschichtsfreak. Also wenn ich dann in einer VR-Welt mit dem Avatar, wenn ich dann in Waterloo auf dem Schlachtfeld stehe und ging mal eben das Lager von Napoleon und dahin und ich schaue mir nicht die Ruinen vom Forum Romanum im Rom an, sondern ich wandle durch diese tatsächlichen Welten und bin im antiken Griechenland und philosophiere mit Aristoteles oder sonst wem. Das kann ich machen, unabhängig von allen anderen. Da müssen wir keinen allgemeinen Lehrplan haben. Wir müssen halt die Lernfortschritte individuell messen. Und für die für Lernstoffvermittlung sehe ich da unglaubliche Möglichkeiten. Die sollten wir uns konzentrieren und dass eben die Rolle des Menschen, des Lehrpersonals und so etwas, das ist dann eher fürs Soziologische, fürs Coaching und so weiter da. Und dann können wir auch mit diesen menschlichen Kompetenzen, das, was Maschinen halt und KI nicht gut ersetzen kann, zumindest auf absehbare Zeit nicht und hoffentlich auch so lange Zeit nicht, dass wir uns darauf konzentrieren. Und genauso natürlich, wir haben ja KI schon lange, aber durch ChatGPT ist es halt jetzt in aller Munde. Also ich würde mal sagen, wenn ich vor einem Jahr gesagt hätte, hör mal, es gibt Berufe wie ein Prompt-Engineer, da hätte keiner gewusst, was das überhaupt sein soll. Heute eine der gefragtesten Fähigkeiten, wie ich eben die Beschreibung, was da rauskommen soll, bei der generativen KI, wie ich das da eingebe. Wer da ein bisschen mal rumgespielt hat, nur erkennt ja das Potenzial, was das für eine Produktivitätspeitsche sein kann. So, und jetzt hätten wir jetzt total viele Menschen, die hier arbeiten, auch in Zukunft, dann würde ich sagen, dann würden wir ganz viel über das Thema reden, oh Gott, die haben alle Angst, ersetzt zu werden, was so alt ist wie eigentlich auch schon jeder Strukturwandel. Ja, wir hatten früher im wir hatten die Maschinenstürmer, die halt im 19. Jahrhundert die Webstühle kaputt machen, weil sie sonst ersetzt werden. Wir hatten aber auch im ganzen 20. Jahrhundert immer die Angst vor der Robotik, die uns ersetzt und. Jetzt haben wir aber eben ein anderes Problem. Wir haben nicht zu viele Menschen, die dann in Arbeitslosigkeit gehen würden, zumindest strukturell kurzfristig, bevor sie was anderes machen können, sondern wir haben einfach zu wenig Menschen. Und das heißt ja, diese Produktivitätssteigerung könnte dann dazu führen, dass wir eben Wohlstand erhalten können oder ausbauen können. Dafür wäre KI richtig. Und deswegen, das ist ein Grund, warum ich hoffnungsvoll bin, dass wir diesmal bitte so vernünftig sind, uns darauf zu konzentrieren und nicht wieder nur die Bedenkenträger und die Regulierungswütigen, was man also nicht da machen darf, dass wir da wieder unsere Jeder verschwenden, sondern zu sagen, Leute, was ist möglich und lass uns das ermöglichen und dann lösen wir auch unsere Probleme. Ich bin auch deswegen so positiv, weil eben ChatGPT, also nehmen wir gerade hat da wirklich viel bewirkt. Es sind ja auch zig andere Tools mittlerweile, aber wir müssen auch diesmal nicht mehr die Institutionen in dem Maße fragen. Ich glaube, diesmal wird diese Revolution ja gerade von den Menschen in die Organisation reingetragen. Das passiert ja von ganz allein. Deswegen ist es gut, wenn da Regulierung gar nicht so viel, dass wir gar nicht auf die warten müssen. Also die Schulen müssen sich einfach danach richten, weil die Schüler es reingetragen haben. Ja, auf einmal müssen die Reformen machen bei dem Prüfungswesen, weil das geht gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr die Hausarbeit, kann ich mich darauf verlassen, da brauche ich mündliche Prüfungen. Ich werde also quasi von der Entwicklung ganz, ganz schnell getrieben. Ja. Und genauso wird es auch in den Unternehmen immer mehr sein.
Das Gute ist ja, dass Sie schon unheimlich viele Dinge beantwortet haben, die ich später erst fragen wollte.
Das tut mir leid.
Das macht nichts.
Wenn ich einmal ins Reden komme.
Ist ja sehr gut. Zum Thema künstliche Intelligenz wäre meine erste Frage eigentlich gewesen, ist es aus Ihrer Sicht Fluch oder Segen? Ich glaube, die muss ich jetzt nicht mehr stellen. Das ist schon klar geworden, dass Sie da eher einen Segen
sehen. Also wir müssen es immer klar machen. Jeder Strukturwandel oder jede neue Technologie wird nur angenommen, wenn sie unterm Strich mehr Vorteile bringt als Nachteile. Natürlich ist das aus der Sicht der jeweiligen Menschen halt immer anders, ja. Also was immer Vor- und Nachteile sind. Und es ist natürlich so, dass es ist unterm Strich eine Produktivitätssteigerung. Das werden natürlich viele andere sagen, ja, ist ja blöd, aber dann wird meine Fähigkeit oder meine Entlohnung oder was auch immer, wird dann vielleicht dadurch geschmälert. Das muss ich aber sagen, das ist dann aber einfach Strukturwandel. Ich glaube nur einfach, dass wir durch die Demografie halt vielleicht weniger Widerstände der Verlierer der Maßnahme haben werden und deswegen schneller da durchkommen. Das ist zumindest, wäre ein positiver Ausblick. Ja. Also es ist Fluch und Segen zugleich, wie immer, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Und überlegen Sie mal, als das Auto erfunden wurde, hatten wir auch erst sehr viel später eine Straßenverkehrsordnung und einige sind schneller geworden. Es hat aber auch sehr viele Unfälle gegeben erstmal, bis wir uns da eingeruckelt haben.
Ja.
Und ist das Auto Fluch oder Segen? Tja, beides.
Ja. Trotzdem, künstliche Intelligenz, Sie haben es gesagt, hat dieses Jahr enorm Fahrt aufgenommen. Die Dinge überschlagen sich, insbesondere auch die Prognosen. Das ist insofern nicht verwunderlich, weil, naja, die Prognosen, man wird nie dafür verhaftet, ne? Also ob man recht oder nicht recht hat. Insofern kann man damit Aufmerksamkeit garantiert bekommen mit solchen Prognosen. Und insofern erwarte ich natürlich auch, dass dieser Podcast heute hier enorme Zugriffszahlen haben wird, nicht? Weil wir so ein spannendes Thema hier haben.
Ja,
aber ernsthaft, McKinsey hat jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen eine Studie rausgebracht, weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Mhm. Die hat einige Aufmerksamkeit erregt, weil die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass in den USA ja so rund 12 Millionen Arbeitnehmer bis 2030 schon, also ist ja nicht mehr so weit weg, ihren Job wechseln müssen. Unter anderem deshalb, weil die künstliche Intelligenz ihnen den Arbeitsplatz streitig machen wird. Das klingt viel, ist aber letztlich ja auch nicht so übermäßig überraschend. Also man hat das ja schon oft gehört, dass die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung enorm viele Arbeitsplätze gefährden könnte. Was mich überrascht hat an der Studie ist, dass das höchste Risiko sehen die McKinsey-Leute, ich habe es mir extra aufgeschrieben hier, für folgende Berufe. Das ist einmal Bürounterstützung, Kundendienst und Verkauf, Gastronomie und Produktionsarbeit. Und das Risiko sei bei schlechter bezahlten Jobs ungleich höher als bei hochbezahlten Jobs. Und das widerspricht nun dem, was ich eigentlich so aus den letzten Jahren an Gesprächen mitgenommen habe, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die sich mit künstlicher Intelligenz auskannten, auch teilweise Pioniere der künstlichen Intelligenz dabei gewesen. Die haben eigentlich eher das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, also jetzt kommen die unter Druck, die besonders hochbezahlt sind. Also so die, was weiß ich, Anwälte, Notare und so, die könnten Schwierigkeiten kriegen. Oder ich komme ja aus dem Bankensektor, ne? Da könnte es auch sein, dass da diese Mustererkennung automatisiert viel besser funktioniert, als wenn wir uns da als Analysten über irgendwelche Zahlen und Daten reinhängen und versuchen, dann Muster rauslesen zu können. Ja, und die haben immer gesagt, also besonders profitieren oder wer besonders gute Arbeitsmarktchancen haben wird, das sind die Leute, die irgendwas am Menschen machen. Ne? Also die sind einfach nicht wegzukriegen durch künstliche Intelligenz, was auch immer das sein mag am Menschen. Aber da kommt jetzt McKinsey zum ganz anderen Ergebnis. Wo sehen Sie die größten Risiken? Wo sehen Sie die größten Chancen? Wer wird Gewinner? Wer wird Verlierer sein? Haben Sie da eine Einschätzung?
Ja, man muss sich, glaube ich, schon so die Jobs im Einzelnen anschauen. Ja, also da, wo es, glaube ich, unstreitig ist, ist halt, ja, also was man meinte, die Hochqualifizierten, das sind natürlich so Berufe wie, also heute zum Beispiel werden, ja, Ärzte werden hochbezahlt aufgrund ihrer Erfahrung. Sie haben halt viele Fälle davon gesehen. Und das ist der offensichtlichste Fall, den kennt wahrscheinlich jeder, wenn man diese, was ich, Hautkrebsvorsorge oder so etwas. Mhm. Ja, da hat dann ein guter Arzt hat halt hunderte, tausende Fälle in seinem Leben gesehen. So eine KI hat halt innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit Millionen von Fällen gesehen und kann es immer wieder ganz exakt vergleichen. Das ist, da ist klar, da wird dann unter Umständen nicht mehr die Entlohnung so da sein, aber vielleicht ist das ja eben, wir haben aber zum Beispiel auch Ärztemangel, also dann kann das halt der eine, der da noch drüber guckt. Also ich glaube, dass die, also in der Tat die Jobs, die glaube ich erstmal sicher sind, sind halt die, wo man wirklich mit der Hand anfassen muss. Ne? Mhm. Also viele, viele Handwerkstätigkeiten. Ja, wir haben natürlich auch Bereiche wie Roboter im Bauen und so weiter. Aber wenn ich habe jetzt hier so eine Wohnung saniert, also wenn ich mir die Arbeiten von Sanitärinstallateuren anschaue und so, da glaube ich, werden wir noch lange keine perfekten Roboter haben, die das da richtig gut können. Mhm. Im Gastronomiebereich, da sehe ich jetzt auch nicht, dass die, also ich glaube, dass es eine Verlagerung geben. Also, dass das jetzt nur Service-Roboter sind, die uns State fahren, das wird es geben in dem Bereich. Aber ich glaube, das sind noch so viele Potenzial. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Digitalisierung und KI in der Gastronomie sehr stark. Mhm. Da sind so viele Möglichkeiten noch von Bestellen, Bezahlen, Ausrechnen, wie, wo, was, wann da sein muss. Ja. Und all die Tätigkeiten, da können wir ganz, ganz, ganz viel machen. Ja. Dass wir heute da irgendjemand hinrennt, dann eine Bestellung aufgeht, dann gibt dann irgendein System was ein und dann bringt er das raus. Und so. Da ist es wirklich sehr, sehr, sehr viel Potenzial.
Also in Zukunft läuft das dann so, dann erkennt so eine Gesichtserkennung, da kommt der Quitzer und der will ein Wiener Schnitzel essen mit Bratkartoffeln. Ne? Und dann wird das direkt an den Koch gemeldet, dann brauchen wir die Zwischenstation des Kellners nicht mehr. Also der muss das Essen bringen.
Das kann exakt so sein. Ja, die Frage ist jetzt, welche Rolle spielt das? Also ich glaube, auch da muss man halt sehr differenzieren. Also in meiner früheren Lieblingskneipe, dann war es natürlich so, da hat der Gastronom eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil eben die Sozialkompetenz da wichtig war. Mhm. weil das Nachfolger war mir nicht mehr so wichtig, weil der Typ, der hatte sowieso nichts mit mir zu tun. Ja, da hätte ich dann auch gesagt, da kann ich das Bier auch lieber billiger im Supermarkt kaufen. Also warum sitzen Leute im Restaurant und in der Kneipe? Ja, weil sie eben das Menschliche da eine Rolle spielt, das Zusammensein. Das sind also völlig andere Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Aber in vielen Bereichen, von Kantine bis irgendwas, wo vielleicht eher das eine Verrichtung des Ganzen ist, anstatt Genuss, da müssen wir halt differenzieren. Da wird das schon sehr deutlich ersetzt werden. In der Tat sehe ich aber auch diese Berufe, wie eben, die man da immer so sieht, Steuerberatung, ja, Anwälte und. Aber bei all diesen Sachen, also ich beschäftige mich gerade auch noch, das ist jetzt der zweite Aspekt, ich gerade mit meinem Netzwerk, ich bin ja viel in den Marketingbereichen unterwegs, also Markenführung, Kommunikationsbereiche und. Und da haben wir immer da sieht man schon gigantisch viele Tätigkeiten, die da sehr, sehr schnell und zwar in adäquater Qualität ersetzt werden können. Mhm. Ja, das sind aber in der Tat nicht unbedingt die Arbeiten von den ganz Hochqualifizierten. Also da sehe ich eigentlich eher sogar für die, jetzt mal für die alten Säcke wie uns, eigentlich eine Riesenchance, weil wer jetzt mal ein bisschen mit den KIs gearbeitet hat, der sieht ja ganz schnell, wenn ich tief im Thema bin, dann sehe ich schnell, was gut ist. Also das heißt, das Drüberschauen, den letzten Kontrollweg, den kann ich dann gut machen. Mhm. Also ich sehe es mal ganz einfach, wenn ich irgendwie so einen Artikel schreibe oder so, dann kann ich auch, wenn das keine hochwissenschaftlich trabende neue Forschung sind, sondern ein allgemeiner, schneller Artikel für zwei Seiten irgendwo auf Englisch, dann kann ich sehr viel da in KI eingeben und dann gucke ich drüber und sehe sofort, ach, guck mal, hier muss noch mal ein Satz aus. Ich muss also nur noch nachbessern. Da also diese ganzen Vorarbeiten oder irgendwelche Präsentationen oder irgendwelche Konzepte für ein Videoformat oder Werbeanzeigen und. Da, wo ich vorher sehr viele Menschen brauchte, die Vorarbeiten machen und die dann quasi in die Schleife gingen zu denen, die das dann abnehmen, weiterentwickeln, dieses berühmte mal drüber gucken und gut machen. Da wird in den Vorarbeitsbereichen, da kann man unglaublich viel ergänzen. Aber würden Sie jetzt einfach das sofort rausgeben? Also ich muss mal einfach nur, ich habe das mal vor ein paar Tagen gepostet, glaube ich auch. Da habe ich einfach mal das typische Ego-Googling gemacht, habe ich einfach mal eingegeben bei den ChatGPT und Bards und so dieser Welt, was der Ding über mich weiß. Und da waren so hanebüchen falschen Sachen drin. Das kann ich mit einem Blick korrigieren. Aber jemand, der mich nicht kennt und sagt, oh, das ist der Lebenslauf, von dem haben wir jetzt hier genommen, der wird da ganz schnell einen Fehler machen. Und das wird in vielen Bereichen passieren. Das heißt also, die mit viel Erfahrung und die das Ganze überblicken, die werden, glaube ich, sehr, also die werden eine hohe Wertschöpfung haben, weil sie nämlich die ganzen Vorarbeiten dazu durch KI ersetzen können. Ich frage mich gerade auch so ein bisschen, ja, wie wird es eigentlich, also Sie und ich sind durch diesen Lernweg ja schon durchgegangen. Wie die jetzt da neu anfangen, die werden halt neue Wege finden. Ich mache mir aber auch keine Sorgen, weil die sind viel näher dran an dieser Technologie. Nur eben den Überblick fürs Große und Ganze zu behalten. Und Erfahrung kann ich halt bei Menschen nicht ersetzen. Ob ich die Erfahrung ganz schnell durch KI ersetzen kann, das werden wir halt sehen. Sie haben es eben Finanzmarktanalysen oder sowas gesprochen. Natürlich kann ich sagen, du musst doch nicht Sie haben 30 Jahre Marketing-Agenturerfahrung und KI hat halt die Erfahrung von allen Agenturen der Welt. Oder Sie haben beim Analystenhaus XY gesessen und wir haben halt die Analystenerfahrung und Berichte der ganzen Welt da eingespeist. Das kann schon sein, dass es besser ist, aber ich glaube, am Ende wird da immer noch ein Mensch drüber gucken. Und in den Bereichen, wo eben in der Tat das Menschliche eine tatsächliche Rolle spielt. Also wir haben zwar so super interessante Forschung, also die sind echt so abgefahren, wie man es schafft, dass man sich in künstliche Intelligenz verliebt und so etwas. Ne? Das ist schon wirklich abgefahren. Und das geht auch, aber ich glaube, ich hoffe, dass wir alle jetzt anfangen wollen und wollen unsere sozialen Beziehungen ersetzen. Also alle unsere Freunde abschauen, die KI ist sowieso viel cleverer und die sagen viel mehr das, was ich hören will und so weiter. Das hoffe ich, dass das nicht passieren wird. Das heißt, glaube ich, in der Sozialkompetenz wird das schon wichtig. Also auch das Thema, wenn wir jetzt ihr Thema Finanzen nehmen. Naja, da weiß ich, dass da ganz viel Produktivitätsfortschritte möglich sind, aber will ich mich da komplett drauf verlassen? Am Ende brauche ich ja Sie, dem ich vertraue auch. Also das wird nicht für alle was sein, ja. Also ich brauche Sie nicht, das war ja früher auch so, ich brauchte ja nicht in der Bank jemanden, ich brauche da keinen, der für mich dann den Überweisungsträger überträgt in ein System. Natürlich brauche ich das nicht, logisch. Aber am Ende das Gespräch führen, das Vertrauen, die soziale Beziehung aufzubauen, das individuelle Verstehen, das glaube ich wird wahrscheinlich noch lange bleiben. Ich weiß nicht, ob Sie es, gerade die Banken, also ich verzweifle, ich bin bei vielen Banken in der Vergangenheit gewesen und ich habe noch kein einziges Chat-System gefunden, das meine Fragen beantworten konnte. Ja. Ich sitze da jedes Mal und werde verrückt. Schmeißt den Mist raus, ich will, und versteckt eure Telefonnummer nicht überall. Und ich bin wirklich niemand, der gerne telefoniert. Ich mache das nur sehr selten. Mhm. Ja, aber die Dinger sind noch nicht so weit. Die werden hoffentlich sehr bald so weit sein, aber die verstehen es halt noch nicht.
Noch ist es nicht so. Ne?
Da kommen dann immer, es ist einfach nur nervig, so abschreckend, muss man einfach sagen. Ja? Also bei aller KI und allem Potenzial, in manchen Bereichen wird es vielleicht auch noch länger dauern, bis wir wirklich so sind, dass wir da richtig, richtig gut sind.
Als Sie es eben so geschildert haben, musste ich immer an die Übersetzungsdienste denken. Ne? Wenn man bei Google Translate oder bei DeepL oder sowas eingibt, englischen Text, kommt ein deutscher Text raus. Die sind ja inzwischen deutlich besser als vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Ja. Aber am Ende ist es eben nicht perfekt. Ne? Also der Native Speaker sieht, so wird man es nicht formulieren. Ne? Hat man irgendwie 90% der Arbeit hat man dem Übersetzungsprogramm gelassen und die letzten 10% muss man selbst machen. Ne?
Das genau. Ne? Und ich meine, also da wäre, also ich gehe mal schon davon aus, also meine Kinder sind noch klein. Ich gehe davon aus, dass wenn die in meinem Alter sind, dann werden wir natürlich, dann spreche ich halt irgendwo rein und der andere wird es in einer anderen Sprache verstehen. Mhm. Nur dürfen wir nicht unterschätzen. Also noch ist es zumindest so, dass Sprache ist ja nicht nur Verständigung. Eine Sprache lernen ist ja eben auch eine Kultur verstehen. Mhm. Und wie andere groß geworden sind, Nuancen davon und das, also das Interkulturelle und das Soziale dabei beim Gegenüber zu verstehen, das ist ja mehr dahinter. Aber in ganz vielen Fällen reicht einfach die Sprachübermittlung. Aber in den ganzen ganz wichtigen Themen dann vielleicht doch nicht. Mhm. Und deswegen wird der Mensch, ich glaube auch, dass es diese Angst, also es geht nicht um das Ersetzen, das ist wie immer mit allen technologischen Fortschritt. Es geht darum, das in richtigem Maße ins Produktive einzusetzen. Und das richtige Maß ist halt das Entscheidende. Wir haben das ja alle in den letzten 15 Jahren jetzt erlebt mit dem ständigen Zugriff, diesem totalen Zugriff auf alle Informationen dieser Welt schon. Ja. Sie können natürlich den ganzen Tag auch bei Instagram und TikTok hängen. Mhm. Sie konnten zu meiner Zeit auch den ganzen Tag Fernsehen gucken. Und am Ende, ja, mir wurde, also wenn ich denen heute vorwerfe, die Kinder sind zu viel an digitalen Geräten, da ist das ja auch, da ist was dran. Aber so in meinem Alter hat man mir vorgeworfen damals, du schaust so viel Fernsehen. Da konnte ich immer sagen, du konntest natürlich Power Rangers oder Dr. Snuggles schauen oder Telekolleg. Also was du draus machst. Ja. Und genauso konnte ich Comics lesen oder Goethe. Und jetzt geht es ja darum, die tollen Technologien für das Richtige einzusetzen, aber eben auch seine Auszeit finden und dann eben sich auf das zu konzentrieren, was den Menschen eben hoffentlich noch lange nicht ersetzen wird. Mhm. Und am Ende macht den Menschen das Glückliche, sind soziale Beziehungen, Bindungen mit den richtigen Menschen. Und ich hoffe, dass, ja, also wer das alles ersetzen will, glaube ich, das weiß nicht, ob das zu mehr Glück führt auf der Menschheit. Ich glaube es nicht.
Ja. Nee, gut, also da sind wir uns, glaube ich, oder nicht, glaube ich, einig, sondern ich sehe das auch so, dass der Faktor Mensch am Ende doch eine große Rolle spielen wird und ja, den Wandel dann auch irgendwie vernünftig gestalten wird. Ne? Also dass man nicht nur noch.
Ja, wir haben es ja in der Hand.
Genau, ja.
Also die Menschen, die das alles entwickeln, können ja nur die Angebote machen, wenn die Menschen das nicht annehmen. Da bin ich als Historiker auch immer, ich habe da eine sehr einfache Methode, in die Zukunft zu schauen. Ich schaue mir mal an, ich versuche mal, mir immer zu überlegen, was hätten Menschen eigentlich immer schon gemacht, wenn es möglich gewesen wäre und sie nicht was anderes gelernt hätten. So, das sind eigentlich die Faktoren. Mhm. Dann kommen wir eigentlich schon ziemlich da drauf. Und ich glaube, dass der Mensch wird viel, viel zentraler und wir werden vielleicht eher das Problem haben, oder also, was heißt eher das Problem? Also viele, die da so rumlaufen medial und dann Forderungen wie bedingungsloses Grundeinkommen oder irgend sowas machen, die sagen, ja, weil wir haben ja nichts mehr zu tun und so. Ja. Mhm. Also es kann natürlich sein, dass Leute sich einfach so langweilen, dass sie auch wieder abgelenkt werden wollen, dann kriegen sie aber auch die Möglichkeit dazu. Ich glaube eher, dass wir das natürlich positiv sehen müssen und die Freiheit, die wir dadurch bekommen, für was anderes einsetzen. Und bisher war es in der Geschichte der Menschheit immer so, dass die Menschen Produktivitätsfortschritte dazu genutzt haben, andere schöne Dinge zu machen. Entweder mehr woanders neue Sachen zu kreieren, neue Geschäftsmodelle, neuen Wohlstand oder eben extrem schöne Sachen zu machen, auch Zeit mit ihren Freunden zu verbringen.
Also ich spare mir jetzt jegliche Abschlussfrage, weil das fand ich war das perfekte Schlusswort. Also vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und war sehr, sehr interessant zuzuhören. Vielen Dank, Herr Skibitzki.
Ja, sehr gerne. Immer wieder. Wir müssen ja ein Update machen, weil es wird ja schnell gehen.
Klar, wir müssen unsere eigenen Prognosen auch irgendwann überprüfen. Ne? Das ist wichtig.
Ja, genau. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wer das nochmal war. Diese berühmte Satz, Prognosen sind ja schwierig, besonders wenn es um die Zukunft geht.
Genau, naja. Nee, fein. Also nochmals, Dankeschön.
Sehr gerne, immer wieder gerne. Tschüss.